Willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance aus dem IFZ. Mein Name ist Thomas Bürer.
Und ich bin Timo Herroth und wir begrüßen Sie zum Gespräch mit Patrick Molle, Co-Owner von Great Place to Work in Zürich. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Patrick, bei Great Place to Work befasst ihr euch unter anderem mit der Workplace Culture, also der Unternehmenskultur. Was fasziniert dich an diesem Thema? Und was ist das für dich persönlich per Definition?
Ja, es ist wirklich ein sehr faszinierendes Thema, weil schlussendlich, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, 40, 50 Stunden pro Woche, und da haben wir einfach wirklich auch unsere Mission, dass wir sagen, jeder und jede hat einen guten Arbeitgeber verdient, und schlussendlich macht es alles aus, ob wir gerne zur Arbeit gehen, ob wir auch gerne wieder nach Hause gehen, gute Familienväter und Mütter sind und vor allem, ob die Organisationen innovativ und erfolgreich sind. Also das humane Kapital ist da schlussendlich absolut matchentscheidend. Es sind immer die Mitarbeiter, die für einen guten Service sorgen. Es sind die Mitarbeiter, die freundlich sind zu Gästen. Also die Unternehmenskultur, mit dem steht und fällt schlussendlich alles.
Patrick, wir sind ja aktuell in einem sehr interessanten Projekt zusammen involviert mit Great Place to Work am IFZ, und darum geht es ja hauptsächlich bei dem Projekt auch, die Employee Value Proposition uns näher anzuschauen. Vielleicht die Frage, was ist das genau? Also per Definition ist es ja eine Reihe von Vorteilen, die ein Mitarbeiter im Gegenzug für seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen in eine Firma einbringt. Man kann es vielleicht beispielsweise auch als Einzigartigkeit eines Unternehmens beschreiben im Zusammenspiel mit seinen Mitarbeitern. Also genau diese Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und Firma. Welche Herausforderungen siehst du aktuell für Unternehmen als Arbeitgeber in der Ausarbeitung und Operationalisierung einer eigenen Value Proposition?
Also ich denke, die erste Herausforderung ist, dass sich überhaupt mal zu wenig Organisationen überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen. Bei größeren Organisationen ist das eigentlich mittlerweile Standard, aber gerade KMUs tun sich da extrem schwierig oder haben noch gar nicht verstanden, weshalb das eigentlich wichtig ist. Jetzt inhaltlich ist die Herausforderung vor allem, dass dieses Arbeitgeberversprechen, um es mal auf Deutsch noch auszudrücken, dass es einerseits wirklich authentisch ist, dass es dem entspricht, was auch tatsächlich gelebt wird, und dass es auf der anderen Seite differenzierend und attraktiv ist. Dass also für die Zielgruppe soll die Leute, die sich bewerben wollen, aber auch die bestehenden Mitarbeiter, dass es für sie attraktiv ist, dass sie sagen, doch, das zieht mich an, das spricht mich an, da möchte ich arbeiten, und dass es eben auch differenzierend ist zur Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Und da tun sich sehr viele Organisationen schwer, weil wenn ich irgendwie ein Produkt herstelle, dann kann ich das anfassen, das hat irgendwie eine Haptik, ein Gewicht, das hat Eigenschaften, und dann kann ich mich relativ einfach damit auf den Markt positionieren und differenzieren. Und im Employer Branding als Arbeitgeber ist es eben viel, viel schwieriger, weil da kann ich mich schlussendlich eigentlich vor allem über die Kultur, über weiche Faktoren differenzieren und das irgendwo einerseits in Worte fassen, dass es transparent wird, dass der Bewerber, aber auch die einen Mitarbeiter wissen, was erwartet mich von bei dieser Organisation, was muss ich selber auch dazu beisteuern, wann bin ich ein guter Match für diese Firma. Das ist extrem anspruchsvoll, eben das greifbar zu machen, auch vielleicht messbar, vergleichbar zu machen.
Du sprichst ja hier hauptsächlich auch so einen intangiblen Wertfaktor eines Unternehmens an. Siehst du ja auch irgendwie bei dem Thema hauptsächlich auch Branchen, die sich besonders hervortun, sei es jetzt positiv oder negativ? Willst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen?
Ja, also wir sind in der Schweiz jetzt seit 13 Jahren aktiv mit diesem Thema. Und so vor eben 10, 12 Jahren waren es vor allem so große IT-Organisationen, Pharma, Biotech. Man sieht halt einfach, welche Organisationen gerade stark am Rekrutieren sind oder auch mit dem Fachkräftemangel kämpfen. Und so die letzten 4, 5 Jahren waren es vor allem dann Organisationen aus dem Gesundheitswesen, Gastro, Hotellerie, und die letzten paar Jahre auch wirklich so die typischen KMU, irgendwo Industrie-KMUs, sehr oft noch familiengeführt, zweite Generation, irgendwo im Schweizer Hinterland, die plötzlich merken, hey, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Die Mitarbeiter werden da plötzlich einerseits anspruchsvoll, oder? Die Die überlegen sich plötzlich, weshalb sie bei mir arbeiten wollen oder ob sie vielleicht doch eher wechseln wollen. Und vor allem der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Wir haben den demografischen Wandel, das führt zum Fachkräftemangel. Das ist aktuell in aller Munde, in allen Zeitungen. Aber wenn man mit den Organisationen spricht, dann ist das eben Realität. Also die schreiben Stellen aus und kriegen einfach keine Bewerber mehr. Also nicht einmal ein qualitatives Problem, rein quantitativ. Sie kriegen keine Bewerber mehr und müssen sich jetzt wirklich überlegen, was macht mich aus als Arbeitgeber? Eben, was verspreche ich eigentlich einem künftigen Mitarbeiter, der hierher kommt, weshalb soll jemand bei mir arbeiten?
Da sind wir jetzt ja voll beim Thema Human Capital. Viele wollen das nicht als Kapital oder mit dem Begriff Kapital in Verbindung bringen. Aber der Begriff zeigt schon den Link zum Bereich Corporate Finance auf, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen. Der Begriff, mit denen ihr euch befasst, werden besonders im Hinblick auf größere Offenlegungs- und Transparenzpflichten von Unternehmen und der Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmensführung immer wichtiger. Du hast das angesprochen, man braucht die richtigen Leute, man muss attraktiv sein, um gute Leute zu finden und so eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu ermöglichen. Wie stehst du zu diesem Begriff, also dieser nachhaltigen Unternehmensführung? Muss das jüngst nicht einen riesigen Push gegeben haben für das Thema, baue ich jetzt auch?
Ja, also du hast jetzt gerade verschiedene Themen angesprochen. Vielleicht zuerst einmal der Begriff Human Capital. Ja, da tun sich natürlich viele schwer. Auch der Begriff Human Resources, das ist quasi die Menschen eben nur Ressourcen sind, die man irgendwie einplanen kann, optimieren kann, die dann irgendwie von Montag bis Freitag eben ihre Arbeit errichten. Das ist schon ein bisschen eine veraltete Denkweise, jetzt rein sprachlich. Eben gerade, wenn wir sehen, wie sich die Organisationen heute auf die Arbeitswelt von morgen ausrichten, dann merkt man an, die Mitarbeiter spielen eine viel, viel wichtigere Rolle. Und das sind eben nicht einfach wie Maschinen oder Patente oder so irgendwelche Dinge, die ich da habe und mit denen ich einfach planen und die ich optimieren kann. Viele Leute spricht man jetzt von People und Culture in diesem Bereich, aber das sind schlussendlich ja nur Begriffe. Aber wichtig ist der Mindset dahinter. Und ich glaube, das bringt mich zum zweiten Punkt, weshalb das jetzt eben im Bereich der Offenlegung und Transparenz plötzlich so wichtig wird. Ja, das merken wir, dass gerade bei börsenkotierten Bereichen im Bereich des ESG natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiges Thema wird. Man plötzlich sagt, es zahlt sowohl auf Social wie auf Governance ein. Also wir wollen ein guter Arbeitgeber sein für die Mitarbeitenden. Aber das, was ich auch gesagt habe, wir wollen auch die Mitarbeiter nicht quasi ausbeuten, dass sie dann Burnout haben, dass die nur noch nach Hause gehen und auf dem Sofa liegen, sondern dass die eben auch eigentlich immer noch voller Motivation und Energie nach Hause kommen und auch gute Menschen in der Gesellschaft sind. Und dann aber auch das eben Governance, wie organisiert man überhaupt Organisationen? Da geht es jetzt nicht nur darum, ob der Verwaltungsratspräsident gleichzeitig auch der CEO ist, sondern wie geht man mit den Menschen in der Organisation um, wer hat welche Kompetenzen. Und da spielt das Thema Mitarbeiterzufriedenheit tatsächlich gerade eine sehr große Rolle. Das spüren wir, dass jetzt plötzlich große börsenkotierte Organisationen auf uns zukommen und über diese Themen sprechen wollen. Und ich glaube, der zweite Push, den wir natürlich hatten, war jetzt wirklich mit Corona, eben mit der veränderten Arbeitswelt, wo plötzlich Remote Work ein etabliertes Thema wurde und viele Mitarbeiter gemerkt haben, ja, du, eigentlich gibt es auch andere Möglichkeiten zu arbeiten, als es eben jeden Tag ins Büro zu fahren. Und ja, deshalb, wir können uns im Moment nicht beklagen über zu wenige Aufträge.
Ja, vielleicht kannst du gerade auf dieses Covid-Thema nochmal eingehen. Das hat jetzt schon für einen recht großen Shift gesorgt, wie man arbeitet. Und ich, in meiner Wahrnehmung habe ich das Gefühl, es hat auch die Seite der Arbeitnehmenden etwas gefördert oder etwas, wie soll ich sagen, verstärkt, was auch die Anspruchshaltung betrifft, dass man eher noch Forderungen durchsetzen kann, wie viele Tage man zu Hause arbeiten kann. Und so weiter.
Ja, absolut. Also ich meine, vor Corona musstest du quasi einen Antrag stellen, wenn du mal ausnahmsweise einen Tag von zu Hause aus arbeiten wolltest. Und heute ist es eigentlich so, dass die Führungskräfte ihren Mitarbeitern erklären müssen, weshalb sie überhaupt noch ins Büro kommen müssen. Also das hat schon komplett gewechselt. Und schlussendlich sehen wir völlig, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Also das hat sich völlig verschoben. Nämlich, ich habe den demografischen Wandel bereits angesprochen. Wir haben einfach schlicht zu wenig Leute auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist sehr, sehr niedrig. Die Wirtschaft wächst immer noch trotz Corona, trotz Inflation aktuell. Und die Organisationen haben Rekrutierungsprobleme. Und als ich vor 20 Jahren mit dem Studium fertig war, da waren wir alle froh, dass wir irgendwie eine Stelle kriegten, und wir haben uns alle bei einer großen Organisation beworben, und die konnten wirklich noch so aus 100 Bewerber die besten raussuchen. Und das hat sich völlig gedreht. Jetzt haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Man spricht auch nicht mehr von Arbeitslosigkeit, sondern von Arbeiterlosigkeit. Also eben, es fehlen wirklich in allen Branchen gute oder überhaupt Mitarbeitende.
Patrick, du hast gerade so die vielen Push-Faktoren angesprochen, die es bei dem Thema eigentlich sowieso schon gibt. Jetzt vielleicht ganz interessant für uns. Wir sind ja nahezu täglich jetzt bis auf die Semesterferien mit unseren Studierenden in Kontakt. Wie schätzt du so die Mentalität, Einstellung auch der jüngeren Generation zu diesem Thema ein? Das heißt, sie kommen jetzt in eine Arbeitswelt, wo sie ja eigentlich wirklich gesucht werden, weil wir Mangel haben an Fachkräften und so weiter. Wo siehst du da Veränderungen, die auch vielleicht mit Generationen zusammenhängen?
Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn man so die Generation allzu stark in Schubladen steckt, weil da wird man den einzelnen Menschen und Individuen nicht gerecht. Aber man sieht schon generell einen Trend, dass die Sinnhaftigkeit bei der Arbeit viel, viel wichtiger wird, dass es eben nicht darum geht, primär viel Geld zu verdienen, sondern dass man irgendwie stolz sein will auf das, was die Organisation tut und was ich dazu beitragen kann. Gleichzeitig sehen wir, dass aber auch die Loyalität abnimmt den Organisationen gegenüber. Man ist mehr so loyal einem Projekt gegenüber, und wenn das Projekt nach einem Jahr, zwei durch ist, dann schaut man sich wieder um. So die Idee, ich gehe jetzt einmal hin und dann klettere ich die Karriereleiter hoch, und es ist wichtig, dass ich einen soliden Job habe, viel verdiene, guten Titel, Parkplatz und Eckbüro. Das ist der jüngeren Generation definitiv nicht mehr so wichtig. Also es ist dann wichtiger, dass ich vielleicht wieder mal eben Teilzeit arbeiten kann, weil ich noch irgendein Startup habe oder sonst ein Hobby, das Zeit braucht oder mich um irgendetwas sonst im Leben kümmern wird. Also da gibt es schon einen starken Shift aktuell.
Ja, Patrick, vielen Dank für diese Einsichten in die neue Arbeitswelt, wie es heute funktioniert. Du hast eben auch erwähnt, früher war es oft wirklich anders mit der Karriereleiter, die oft auch schon vorgezeichnet ist. Ich persönlich habe mal bei einer Bank gearbeitet. Ich kenne das von dort noch, unter anderem auch aus der Familie der eigenen, wo man mal eine Lehre macht, dann arbeitet man dort und x Jahre später wird man dann pensioniert. Und das war es eigentlich. Und je nachdem war man bei ein oder zwei Arbeitgebern. Wie siehst du das heute jetzt in der Finanzbranche speziell?
Ja, also wir werden ja oft darauf angesprochen, weshalb wir nicht mehr Banken oder Institute, also Finanzbranche, auszeichnen als gute Arbeitgeber, weil das müsste ja eigentlich viel, viel verbreiteter sein hier in der Schweiz und Liechtenstein als Bankenland. Und ich muss dann jeweils sagen, ja, es gibt eigentlich zwei Gründe, die sich auch gegenseitig bedingen. Also erstens mal tun sich die Banken und die Finanzbranchen generell sehr schwer, sich da auch benchmarken zu lassen und sich dem Wettbewerb zu stellen. Und der zweite Grund, und das ist eigentlich der wichtigere, es herrscht schlussendlich einfach eine relativ schlechte Arbeitsplatzkultur bei den Banken, namentlich bei den Banken. Wir haben immer wieder Finanzinstitute, Branchen, bei denen wir eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Und die meisten davon werden einfach nicht zertifiziert. Das heißt, sie erreichen das Level nicht, wo wir sagen, ab diesem Wert der Mitarbeiterbefragung können wir eine Organisation als guten Arbeitgeber zertifizieren. Und das zeigt sich eben, dass Banken immer noch sehr altmodisch organisiert sind, dass sie immer noch in ihren starren Strukturen, in diesen starren Hierarchien denken, dass man immer noch das Gefühl hat, man kann die Mitarbeitenden einfach primär mit Geld und hohen Boni motivieren und alles andere ist eigentlich egal. Solange der Lohn hoch ist, muss ich mich ja nicht um eine gute Kultur kümmern. Und ich denke, das wird jetzt gerade zu einem großen Boomerang für die Banken und die Branche. Und es spricht ja eigentlich auch Bände. Also, weil schlussendlich als Mitarbeitender will ich ja irgendwie eine Gegenleistung für das, was ich tue. Ich will eine gewisse Wertschätzung. Und jetzt kann ich die Wertschätzung einerseits über die Vorgesetzten und mein Team erhalten, indem die mir positives Feedback geben, indem ich ein Umfeld habe, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich das Gefühl habe, es braucht mich, ich kann einen Unterschied machen. Und natürlich will ich irgendwo einen fairen, marktgerechten Lohn. Aber wenn halt das alles nicht gegeben ist, dann muss ich entsprechend mit dem Lohn hoch. Und das ist ja der Grund, weshalb die Branchen überhaupt, oder die Banken überhaupt so hohe Löhne zahlen, weil für einen normalen Lohn würde wahrscheinlich niemand freiwillig zu diesen schlechten Arbeitgebern arbeiten gehen, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen.
Ja, das war jetzt natürlich deutlich ausgedrückt. Ich denke sicher, es gibt Verbesserungspotenzial. Wenn wir das jetzt auch noch in eine positive Richtung drehen, gibt es ja Arbeitgeber, die ihr jedes Jahr auszeichnet, die wirklich sehr, sehr gut sind, gemäß der entsprechenden Methodik. Was wären so drei einzigartige Punkte oder auch Eigenschaften, auf die man besonders Wert legen sollte und die dann auch dazu führen, dass man wirklich ein sehr guter Arbeitgeber ist?
Ja, also einerseits sind eben vor allem kulturelle Faktoren, das sieht man wirklich, dass der Lohn und Boni und diese monetären Incentives, dass die nicht funktionieren als wirkliche Treiber für die Mitarbeiter Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden. Leider gibt es nicht einen Blueprint oder eine Checkliste, wo man sagen kann, okay, diese drei Dinge, die müsst ihr jetzt einfach machen und dann seid ihr automatisch ein guter Arbeitgeber. Schlussendlich ist es auch sehr individuell. Ja, schlussendlich muss ja jede Organisation für sich definieren, wie wollen wir eben sein als Arbeitgeber und wer passt dann zu uns, also so der Cultural Fit. Und da würde ich schon sagen, es gibt schon auch Mitarbeitende, die vielleicht wirklich primär sagen wir mal, Geld- und finanzgetrieben sind und für die sind dann vielleicht die Banken, wie sie heute sind, immer noch gute Arbeitgeber. Aber in unserem Modell, wie wir einen guten Arbeitsplatz definieren, geht es eigentlich um fünf Aspekte. Es geht um Glaubwürdigkeit und Respekt und Fairness. Das sind so die Aspekte, wo die Führungskräfte gefragt sind. Also lassen Sie Ihren Worten Taten folgen, behandeln Sie die Mitarbeitenden eben mit Respekt als vollwertige Menschen und nicht nur, um den Link zurückzumachen, als humane Ressourcen. Und Fairness ist nachvollziehbar, wer zum Beispiel befördert wird oder habe ich das Gefühl, dass ich fair am Erfolg der Organisation beteiligt bin. Dann eben das Thema Stolz ist sehr, sehr wichtig. Stolz auf das, was die Organisation tut, aber auch stolz auf das, was ich persönlich dazu beitragen kann. Und die fünfte Dimension ist dann der Teamgeist, also unterstützt man einander, hilft man einander und macht es am Ende des Tages auch noch Spaß. Also das sind so die fünf Aspekte einer guten Arbeitsplatzkultur und schlussendlich geht es eigentlich immer um das Thema Vertrauen. Also wir sprechen auch oft von einer vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur. Also vertraue ich als Mitarbeiter einerseits den Führungskräften, aber vertrauen sie auch mir. Und Google hat ja da mal eine spannende Studie gemacht, wo sie gesagt haben, eigentlich das Wichtigste für die Performance von Teams ist die psychologische Sicherheit. Also eben, kann ich mich selbst sein, vertrauen wir uns gegenseitig. Das geht dann auch Richtung Fehlerkultur, Innovationsfähigkeit. Also getrauen wir uns auch mal neue Wege zu beschreiten, Fehler zu machen. Und wenn dieses ganze Paket stimmt, dann ist es eben wirklich ein guter Arbeitsplatz.
Also ich fasse zusammen eben, du hast die fünf Dimensionen erwähnt, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz auf die Organisation, eigene Leistung und Teamgeist, das erzeugt dann Vertrauen, gibt psychologische Sicherheit und das wiederum hängt dann auch zusammen mit der Fehlerkultur und der Innovationsfähigkeit und ich finde das super spannend. Ich habe das Thema auch bei uns jetzt an der Hochschule noch nie aus dieser Optik angeschaut, aber ich denke, das ist bei uns mitunter auch relevant, oder dass wir sehr langjährige Mitarbeitende haben, die lange Zeit dabei sind, weil eben auch so eine gewisse Vertrauenskultur sich etabliert hat und diese Faktoren meines Erachtens auch erfüllt sind.
Ja, ich meine, schlussendlich, was mir immer wichtig ist, ich bin ja auch Betriebswirtschafter, ich bin ein Unternehmer. Es ist absolut im Interesse der Organisation, der Aktionäre, dass die Mitarbeiter engagiert sind und loyal sind und motiviert sind. Ich sage immer, Mitarbeiterzufriedenheit an sich ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir da einen Ponyhof haben und die Mitarbeiter einfach ein schönes Leben haben, sondern das Ziel schlussendlich ist, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten, ihre beste Leistung erbringen können. Und ich als Arbeitgeber muss mir überlegen, welches Umfeld soll ich dafür schaffen. Und ich glaube eben wirklich, oder felsenfest davon überzeugt, dass es eben nicht mehr ein Umfeld ist, wie man das früher gemacht hat, sondern dass man den Mitarbeitern viel mehr Vertrauen gegenüberbringen muss. Das hat ja auch mit dem Menschenbild zu tun. Eben gehe ich davon aus, dass die Mitarbeiter nur Leistungen bringen, wenn ich ihnen da eine möglichst große Karotte vor die Nase halte, oder habe ich das Gefühl, nein, das sind erwachsene Menschen, die haben eine intrinsische Motivation, die haben etwas gelernt, die wollen einen guten Job machen. Und wenn ich so an die Sache herangehe, dann wird eben Arbeitsplatzkultur nicht mehr so ein Softskill-Thema, mit dem man sich so in Schönwetterphasen auseinandersetzt, sondern man sagt, nein, das ist wirklich strategisch wichtig, damit wir als Organisation eben auch in Zukunft konkurrenzfähig sind.
Sehr gut. Ja, Patrick, vielen Dank für diese spannenden Einsichten. Ich werde das sicher auch in unserem Berufsalltag reflektieren und versuchen, die entsprechende Vertrauenskultur weiter auszubauen und diesen Punkten auch nachzuleben, diesen Dimensionen, damit wir entsprechend langfristig auch weiter erfolgreich sein können.
Es ist sehr gerne geschehen. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit.